Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Gelungene Rettung. Die Nationalbank hat die UBS vor dem Absturz bewahrt und damit erst noch kräftig Geld verdient. Wir fragen, war es also ein gutes Geschäft?
Eine solche Beurteilung ist falsch, weil man muss den Gewinn immer im Zusammenhang mit dem Risiko sehen,
sagt Kurt Schildknecht, unser Experte. Dann verpasster Aufschwung. Die französische Wirtschaft schwächelt weiter.
Si en Bretagne, tout va mal, tout. Donc maintenant il est temps que ça réagisse un peu en haut.
Schlecht geht's, ganz schlecht, sagt dieser Mann. Wir waren in einer Pullefabrik in der Bretagne. Und schließlich Zankapfel-Familienpolitik.
Also auf den ersten Blick denke ich, muss ich ja schon fast dafür stimmen, weil ich nicht schaffe.
Persönlich bin ich einiges lange irgendwo durch mit den Abzügen.
Bei der Kinderbetreuung scheiden sich die Geister und erst recht beim Geld. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Heute hat die Schweizerische Nationalbank einen Schlussstrich unter die Rettung der Grossbank UBS gezogen. 5 Jahre nachdem sie der Bank die faulen Kredite abgenommen hatte, hat sie nun, was davon noch übrig blieb, wieder zurück an die UBS verkauft. Für die Nationalbank hat sich das Rettungsmanöver finanziell gelohnt. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Die UBS durfte nicht untergehen, um keinen Preis. Das war die unmissverständliche Botschaft, welche Bund, Nationalbank und die Eidgenössische Bankenkommission am 16. Oktober 2008 mit ihrer Rettungsaktion aussandten. Der oberste Währungshüter der Schweiz, Thomas Jordan, erklärt es so.
Das Ziel der ganzen Übung des Massnahmenpakets war, eine sofortige Stärkung der UBS herbeizuführen durch eine Erhöhung des Eigenkapitals, durch eine Erhöhung der Liquidität und durch eine Reduktion der Risiken.
Die beträchtlichen Risiken, die in den Büchern der UBS schlummerten, lagerte die Nationalbank aus. Faule Kredite und Verpflichtungen im Umfang von fast 39 Milliarden Dollar wurden von der UBS in eine Bad Bank, in einen Rettungsfonds verschoben. Mit dieser Massnahme war jedoch das Problem noch nicht gelöst. Man hatte sich lediglich mehr Zeit verschafft. Innerhalb von 8 Jahren wollte die Nationalbank die Risiken abbauen, die Papiere verkaufen. Nun ging es mit knapp 5 Jahren deutlich schneller. Das sei nicht planbar gewesen, sagt Nationalbankpräsident Jordan.
Ja, die Marktentwicklung konnten wir nicht beeinflussen. Das ist etwas, das von außen kommt. Und zum Glück war es eben so positiv, dass am Schluss kein Verlust, sondern ein Gewinn resultierte.
Die Bilanz für die Nationalbank? Ein Plus von gut 3,7 Milliarden Dollar aus dem Rettungsfonds. Dazu kommen noch Zinserträge im Umfang von 1,6 Milliarden Dollar.
Können wir sagen, Ende gut, alles gut? Wir können sicher sagen, dass das Ziel der Übung erreicht worden ist.
Das Ziel, das Schweizer Finanzsystem und die Bank UBS zu stabilisieren. Der finanzielle Erfolg im Fall UBS sei jedoch kein Grund, die staatliche Rettung von Banken grundsätzlich positiv zu sehen, mahnte Thomas Jordan. Um einen zweiten Fall UBS zu verhindern, gelte es deshalb, die Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung und die Eigenmittelvorschriften konsequent umzusetzen.
Tobias Fessler. Die UBS-Rettung ist also gelungen, aber der Bankensektor ist noch lange nicht über dem Berg. Das sagt unser Experte gleich nach den Nachrichten mit Uli Zindl.
Ein gewaltiger Wirbelsturm hat auf den Philippinen katastrophale Schäden angerichtet. Zahlreiche Häuser wurden weggefegt, Erdrutsche verschütteten Straßen. Nach Angaben von Meteorologen wurden Windgeschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometer erreicht. An der Ostküste der Philippinen kam es zu Sturmfluten in bis zu 5 Meter hohen Wellen. Es handelt sich beim Taifun Haiyan um einen der stärksten Wirbelstürme, die je registriert wurden. Die Behörden melden bis jetzt 3 Tote, die Zahl der Opfer dürfte aber noch deutlich steigen. In der betroffenen Region leben rund 18 Millionen Personen, Hunderttausende flüchteten von den Küstengebieten ins Landesinnere. In Genf beteiligen sich die Außenminister der USA, Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands nun persönlich an den Verhandlungen mit Iran über dessen Atomprogramm. US-Außenminister Kerry betonte vor der Gesprächsrunde, dass es noch ein weiter Weg zu einem Abkommen sei. Verhandelt wird vorerst über einen Zwischenschritt. Iran soll seine nuklearen Forschungstätigkeiten für 6 Monate einfrieren. Im Gegenzug würden einige Sanktionen gelockert. In die Reform des CO2-Handels kommt Bewegung. Die EU-Kommission hat dazu von den Mitgliedsländern grünes Licht bekommen. Im Emissionshandel muss die Industrie Verschmutzungsrechte vorlegen für jede Tonne Ausstoß des Treibhausgases CO2. Doch weil der CO2-Preis derzeit niedrig ist, lohnen sich Investitionen in moderne Filtertechnik nicht. Mit der Reform soll der Preis erhöht werden und die Klimaschutzwirkung steigen. Über den genauen Gesetzestext der Reform wird jetzt verhandelt. In Portugal streiken die Angestellten des öffentlichen Dienstes aus Protest gegen die Sparpolitik der Regierung. Das Budget der Regierung von Ministerpräsident Coelho sieht für 2014 Lohnkürzungen von bis zu 12% vor. Außerdem soll die Arbeitszeit von 35 auf 40 Stunden pro Woche angehoben werden. Laut Gewerkschaften liegt die Streikbeteiligung landesweit bei über 70%. Die USA verlieren ihr Stimmrecht an der Generalkonferenz der UNESCO, der UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Der Grund? Sie zahlen seit 2011 keine Beiträge mehr. In ihrem Zahlungsboykott protestieren die USA gegen die Generalkonferenz, weil diese vor 2 Jahren beschlossen hatte, Palästina als UNESCO-Vollmitglied aufzunehmen. Viele Juden in europäischen Ländern haben Angst, wegen ihres Glaubens diskriminiert oder angegriffen zu werden. Das zeigt eine Studie der EU-Agentur für Grundrechte. Sie hat knapp 6000 Juden in 8 europäischen Ländern befragt. Ein Drittel gab an, Angst vor einem körperlichen Angriff zu haben. Einer von 25 Befragten hat gemäß der Studie Gewalt konkret erlebt. Und ein Viertel wurde demnach im letzten Jahr wegen des Glaubens diskriminiert. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB kritisiert die Sparpolitik der Kantone. Diese gefährde den Wohlstand der Schweiz. Zudem wirft der Gewerkschaftsbund den Kantonen vor, dass diese ohne Not sparten. Die Kantone stünden finanziell weitaus besser da, als von ihren Regierungen dargestellt. Der SGB fordert deshalb von den Kantonen, dass diese ihre Finanz- und Steuerpolitik korrigieren. In den USA hat sich der Arbeitsmarkt überraschend stark belebt. Nach Angaben des Arbeitsministeriums wurden im Oktober über 200.000 neue Stellen geschaffen und die Zahlen für September und August wurden um 60.000 Stellen nach oben korrigiert. Am ATP Masters in London hat der Schweizer Stanislav Wawrinka den Spanier David Ferrer in 3 Sätzen geschlagen, 6:7, 6:4 und 6:1. Ob sich Wawrinka damit für den Halbfinal qualifiziert hat, ist aber noch offen. Es hängt davon ab, ob der Spanier Nadal heute Abend den Tschechen Berdych schlägt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.241 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.677 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.23.19 gehandelt, der Dollar zu 92,23 Rappen. Das Wetter. Am Abend beginnt es überall zu regnen. In der Nacht fallen zum Teil kräftige Niederschläge. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 1.100 Meter. Morgen setzt sich trockenes Wetter durch. Im Flachland und im Tessin gibt es sonnige Abschnitte. Die Temperaturen erreichen im Norden 10, im Süden 15 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Die UBS ist wieder Herr der Lage. Sie hat den Rettungsfonds von der Nationalbank abgekauft. Dann der Atomstreit mit dem Iran. Es gibt Bewegung und Gegendruck. Die Wirtschaft in Frankreich. Alles andere als das Gelbe vom Ei. Die Abstimmung zur Familienpolitik. Gesucht wird die gerechte Lösung für alle. Und Lernen aus der Vergangenheit. In der Türkei haben historische Bücher Hochkonjunktur. Auch über Tabus wird neuerdings plötzlich diskutiert. Echo der Zeit. Es waren dramatische Tage damals, 2008, als Bund und Nationalbank die UBS retteten. Die Nationalbank nahm der UBS Ramschpapiere im Wert von fast 40 Milliarden Dollar ab und packte sie in eine sogenannte Bad Bank. Jetzt ist diese Rettungsaktion abgeschlossen. Die UBS hat den milliardenschweren Fonds zurückgekauft. Ein lukratives Geschäft. 5,3 Milliarden plus hat die Nationalbank gemacht nach nur 5 Jahren. Ich habe Kurt Schildknecht, Banker und ehemaliger Chefökonom der Nationalbank, gefragt, wie überraschend ist für Sie dieser Ausgang?
Also der Ausgang ist nicht absolut überraschend, weil die Nationalbank hat ein Geschäft gemacht, das relativ viele Risiken beinhaltet hat, aber es hat auch die Möglichkeit gegeben, Geld zu verdienen. Die Situation hat sich so entwickelt, dass jetzt eben Gewinn gemacht worden ist und wenn man Risiko nimmt, muss man eben auch entsprechend entlohnt werden.
2008 war die Skepsis noch ziemlich groß bei vielen Experten. Typisch sagten viele zuerst riskante Geschäfte mit viel Gewinn machen und wenn es schief läuft, dann bezahlt der Steuerzahler den Schaden. Das war doch damals ein verheerendes Signal.
Ich glaube, die Beurteilung war rückwärtsblickend und in solchen Situationen haben natürlich die Behörden die Aufgabe, eben vorwärts zu blicken und alles zu unternehmen, damit die UBS eben nicht zusammenbricht, sondern wieder zu einer erfolgreichen Bank werden kann. Und von daher war natürlich die Entscheidung, die die Nationalbank zusammen mit dem Bund gemacht hat, völlig richtig.
Die berühmten Schrottpapiere, unter anderem riskante amerikanische Hypothekenkredite, all das galt als höchst gefährlich. Wie kommt es, dass man die Papiere so bald wieder verkaufen konnte und erst noch mit Gewinn?
Im damaligen Zeitpunkt ist natürlich das Bankenwesen praktisch zusammengebrochen, der Immobilienmarkt ist zusammengebrochen. Niemand konnte mehr sicher beurteilen, wohin die Reise geht. Und eine Bewertung eben solcher Papiere war auch sehr schwierig. Auf der anderen Seite ist es bei Immobilien doch so, dass man über eine längere Frist hinweg annehmen kann, dass die Preise sich wieder erholen oder zumindest teilweise erholen würden. Und dann bestand natürlich da eine faire Chance, dass diese Papiere wieder an Wert gewinnen. Und die Nationalbank kann im Gegensatz eben zu einer Bank solche Positionen über eine sehr lange Zeit halten, was einer Bank eben nicht möglich gewesen ist, weil die Verluste hätten dazu geführt, dass die Bank geschlossen hätte werden müssen.
Also stimmt es, was damals Nationalbankchef Roth sagte, wir haben Zeit, die UBS hat keine Zeit?
Das ist genauso, wie Herr Roth das damals gesagt hat und das ist eben auch eine wichtige Funktion eben einer Notenbank, dass sie eben einen anderen Zeithorizont haben kann als alle anderen Geschäftsbanken.
Aber wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, habe ich den Eindruck, also das Risiko bestand eigentlich darin, Zeit zu haben. Manche hatten die und manche hatten die nicht. Also war es nicht so groß.
Das ist vielleicht etwas übertrieben, weil es ist natürlich immer möglich, dass die Entwicklung eben dann sich wieder normalisiert, sondern dass vielleicht aus irgendeinem Grund eben die Immobilienpreise sich nicht mehr entsprechend erhöhen. Also risikolos war dieses Geschäft nicht, auch wenn man eben sehr viel Zeit hat.
Es sei das beste Geschäft, das die SNB, die Nationalbank, je gemacht habe, sagte einst der ehemalige UBS-Chef Oswald Grübel. Stimmt das eigentlich?
Nein, ich glaube, eine solche Beurteilung ist falsch, weil man muss den Gewinn immer im Zusammenhang mit dem Risiko sehen. Und wenn das Risiko eben zugunsten der Nationalbank ausgefallen ist und der Gewinn sehr hoch ist, muss man diesen hohen Gewinn eben immer wieder relativieren im Zusammenhang mit dem Risiko.
Too big to fail, das ist ein Wort, das Geschichte gemacht hat. Deshalb ist der Bund damals auch eingesprungen. Der Schaden bei einem Bankrott der UBS schien einfach zu groß zu sein. Und heute ist diese Gefahr nach der Verkleinerung der Bank und höheren Reserven definitiv gebannt?
Das Problem des too big to fail ist weltweit noch überhaupt nicht gelöst. In der Schweiz haben wir größeren Fortschritt gemacht als in anderen Ländern. Und ich bin der Überzeugung, dass auch noch weitere Schritte notwendig sind. Aber ich glaube, es ist besser, wenn diese Fragen, wie man da vorgeht, vielleicht bevor man die Entscheidung trifft, eben nicht immer in der Öffentlichkeit diskutiert. Aber ich glaube, die Eigenmittel der Banken weltweit sind nach wie vor viel zu niedrig. Und von daher muss man einfach an diesem Problem noch weiter arbeiten.
Also die Reserven sollten noch vergrößert werden?
Das muss unbedingt so sein. Ich glaube, man gibt sich Illusionen hin, wenn man glaubt, dass das internationale Bankensystem heute bereits wieder stabil ist. Ich glaube, wir sind noch weit entfernt von einem stabilen Bankensystem. Aber das braucht Zeit und ich glaube, wichtig ist, dass man in der Schweiz einfach den eigenen Weg geht und versucht, eben wieder ein stabiles Bankensystem zu machen.
Stichwort eigener Weg. Die Schweiz hat damals in der Finanzkrise eine Bad Bank gegründet, andere Staaten auch. Aber manche Regierungen haben einzelne Banken verstaatlicht oder gar pleite gehen lassen. Kann man heute sagen, welcher Weg ist der beste?
Ich glaube, die Schweiz war insofern noch etwas privilegiert, weil die Schweizer Banken doch nicht so schlecht waren wie gewisse ausländische Banken. Ich glaube, der Weg, den die Nationalbank begangen hat, war ein hervorragender Weg. Man hat schnell entschieden, man hat klar entschieden und das hat sich dann auch gezeigt, dass sich die Lage dann doch relativ schnell beruhigt hat.
Spricht da auch das ehemalige Direktionsmitglied der Schweizerischen Nationalbank bei so viel Lob?
Also ich möchte nicht unbedingt einfach ein Lob aussprechen, nur weil das zum Teil noch meine früheren Kollegen sind. Aber ich glaube, man kann das ganz objektiv sagen und man muss einfach die Entwicklung anschauen, wie sich der schweizerische Finanzmarkt entwickelt hat, wie das Bankensystem in der Schweiz im Vergleich zum Deutschen aussieht oder im Vergleich zum Französischen, Italienischen. Da kann man doch mit einem gewissen Stolz sagen, dass die Behörden da gute Schritte gemacht haben. Natürlich kann man immer über Details diskutieren, aber die Richtung war richtig und die Bestimmtheit, mit der man das gemacht hat, war auch sehr gut.
Das waren Einschätzungen von Kurt Schildknecht. Er hat jahrzehntelang im Bankgeschäft gearbeitet und war unter anderem auch außerordentlich Professor an der Universität in Basel. Ein Kompromiss sei nahe, hieß es am frühen Nachmittag, aber dann kam der Dämpfer. Man habe sich im Atomstreit mit dem Iran noch nicht einigen können, sagte der amerikanische Außenminister. John Kerry war überraschend zu den 5+1 Gesprächen nach Genf gereist, was prompt die Erwartungen in die Höhe trieb. Ich habe Fredrik Steiger gefragt, war die Hoffnung auf eine rasche Einigung etwas verfrüht?
Verfrüht möglicherweise schon, aber ich denke, die Hoffnung war nicht völlig falsch, denn man hat wirklich aufgrund der Äußerungen aus Genf, auch von Catherine Ashton, der Verhandlungsführerin der Fünf-Staaten-Gruppe, den Eindruck, dass zumindest zum ersten Mal seit sehr langer Zeit eine Kompromissidee auf dem Tisch liegt. Darauf deutet ja auch hin, dass die Außenminister selber jetzt noch nach Genf gefahren sind. Beide Seiten scheinen grundsätzlich zu Zugeständnissen bereit. Und auch das ist ein Novum, das hat man seit langem nicht mehr gesehen. Und interessant in diesem Zusammenhang, auch vor wenigen Minuten hat der IAEA-Chef, also der Chef der UNO-Atombehörde, angekündigt, er wolle bereits am Montag nach Teheran fahren. Und die UNO-Atombehörde wird ja eine ganz zentrale Rolle spielen, wenn es darum geht, zu überprüfen, ob das, was der Iran in Genf verspricht, auch eingehalten wird.
Jahrelang herrschte Stillstand. Nun will plötzlich der Iran auf die Urananreicherung verzichten und der Westen winkt mit der Lockerung der Sanktionen. Was passiert da gerade?
Also was konkret passiert, es wird sicher jetzt enorm hart verhandelt um die Details und in so einer heiklen Situation wie dem Streit um das iranische Atomprogramm enorm wichtig. Es geht um die Frage, wer gibt wie viel und wer gibt vor allem auch wann. Der Iran wird vermutlich nicht vollständig auf sein Atomprogramm verzichten, möglicherweise auch nicht vollständig auf die Urananreicherung, aber er kann sie bremsen und er könnte, das scheint der Fall zu sein, bereit zu sein, auf die höhere Urananreicherung zu verzichten, also auf die Urananreicherung, auf Werte, wie sie für zivile Atomkraftwerke nicht nötig sind. Und auf der anderen Seite scheint der Westen, scheinen auch die USA zwar nicht bereit, vollständig auf die Sanktionen zu verzichten, diese aufzuheben, aber gewisse Teile davon zu lockern. Und wer was nun wann macht, darüber wird wahrscheinlich in diesen Stunden in Genf verhandelt.
Aber warum gerade jetzt diese Bewegung?
Ich denke, beide Seiten sind zur Einsicht gekommen, dass sie eigentlich keine gute Alternative haben zu einer Verhandlungslösung. Für die Amerikaner muss klar sein, die Alternative, die gelegentlich herumgeboten wird, ein Militärschlag gegen den Iran, ist erstens enorm gefährlich. Sie kann unglaubliche Folgewirkungen haben auf die ganze Region dort und möglicherweise führt sie nicht einmal zum Ziel, nämlich das iranische Atomprogramm definitiv zu blockieren. Und der Iran steht unter enormem Druck, weil die Sanktionen, die ja nun inzwischen recht umfassend sind, nun tatsächlich sehr stark wirken und die Wirtschaft des Landes enorm schädigen.
Trotzdem, es gibt auch Gegenwind. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat energisch gewarnt vor einer Annäherung. Wie schwer wiegt das?
Das hat natürlich ein gewisses Gewicht, vor allem in den Vereinigten Staaten. Viele amerikanische Parlamentarier sehen sich als Interessenvertreter Israels. Sie haben auch die Möglichkeit, die Lockerung von Sanktionen zu bremsen. Also Obama oder Außenminister Kerry haben nicht völlig freie Hand, was sie dem Iran versprechen. Sie müssen diese Lockerung der Sanktionen auch noch durch den Kongress bringen. Interessant ist ja auch, dass auch bei den iranischen Hardlinern Alarmstimmung herrscht und dass auch die Golfstaaten diese mögliche Annäherung zwischen den USA und dem Iran nicht positiv sehen. Also da gibt es viele Gegner, die haben ein gewisses Gewicht, aber ich denke, dass sie alle nicht wirklich verhindern können, dass es zu einer Annäherung kommt, wenn beide Seiten, also vor allem die USA und natürlich eben auch Teheran, den Eindruck haben, sie hätten einen guten Deal, einen lebbaren Deal, mit dem sie besser führen als mit dem sehr, sehr problematischen Status quo, der nun schon seit vielen Jahren andauert.
Das waren Informationen von Fredrik Steiger. Frankreich findet keinen Ausweg aus seiner tiefen Depression, weder wirtschaftlich noch politisch. Die Politik der kleinen, zaghaften Reformschrittchen der Regierung Hollande treibt seine Wähler auf die Straße und die Ratingagentur Standard & Poor's zu einer weiteren Herabstufung der Kreditwürdigkeit. Statt AA+, gilt neu AA. Die Topnote, dreimal die A, hatte Frankreich bereits vor knapp 2 Jahren verloren. Charles Lieber.
Das tiefere Rating der Agentur Standard & Poor's darf nicht überraschen. Auch die anderen Ratingagenturen haben Frankreich zurückgestuft. Frankreich hat wirtschaftlich schon länger den Anschluss verloren in Europa. Wirtschaftswachstum ist nur mit der Lupe zu erkennen. Die Regierung in Paris rechnet mit 0,1% im laufenden Jahr. Im kommenden Jahr soll es etwas mehr sein, 0,9%, gerade einmal halb so viel wie in Deutschland. Und viel zu wenig, um in absehbarer Zeit den Schuldenberg abzutragen und dereinst wieder den Vorgaben der Eurozone zu genügen, das jährliche Defizit unter 3% zu halten. Der starre Arbeitsmarkt ist schuld, die ungenügende Rentenreform, der fehlende Wille zu sparen der Regierung. Das hat die EU-Kommission schon im Frühjahr so festgehalten. Frankreich wurde darum 2 Jahre mehr Zeit gegeben, wieder auf den richtigen Weg zu gelangen. Eigentlich müsste die französische Regierung jetzt erklären, wie sie auf diese Schieflage reagiert. Ein gemeinsames Essen mit Wirtschaftsvertretern des Landes stand heute auf der Agenda des Präsidenten. Als ungenügend taxiert das Standard & Poor's. Wir glauben nicht, dass die Reformbemühungen Frankreichs ausreichen, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes wiederherzustellen. Das die einfache Begründung des Entscheides, der natürlich für große Entrüstung sorgt in Frankreich und speziell bei Präsident Hollande. Er zählte heute noch einmal auf, was seine Regierung alles getan hat. Eine Rentenreform beschlossen, deren heilende Wirkung für die Staatskasse selbst linke Ökonomen bezweifeln. Derweilen verkündet das Amt für Statistik eine sinkende Industrieproduktion, tiefe Werte beim Außenhandel und negative Aussichten bei den Investitionen französischer Unternehmen. Und auch die französischen Bauern demonstrieren heute wieder auf der Straße.
Charles Liebherr berichtete. Vor allem in Nordfrankreich brodelt es. Die Bretonen fühlen sich von Paris im Stich gelassen und protestieren lautstark gegen neue Steuern. Außerdem wollen sie eine Garantie für ihre Arbeitsplätze in der Landwirtschaft. Denn die Bretagne lebt von der Produktion von Fisch, von Rind, Schweine und Geflügelfleisch. Rudi Mäder hat die Geflügelverarbeitungsfabrik Dilisabco besucht und nach den Gründen der Unzufriedenheit gefragt.
In der Hühnerverarbeitungsfabrik Dilisabco werden die frisch geschlachteten Hühner gereinigt und gewaschen. Die Anlage ist hochmodern, computergesteuert. Große Transportbänder lassen die Poulet im Sekundentakt in die Verpackungsmaschine fallen.
Die Poulet sont refroidis sur le tapis qui vont permettre de les calibrer.
Die Poulet werden vorgekühlt und verpackt. Danach werden sie tiefgefroren und zum Transport bereitgestellt. Pro Tag werden 250.000 Tiere geschlachtet und verarbeitet. Wir sind ein großer Betrieb, der direkt und indirekt Arbeit für 1.000 Personen schafft.
Environ un millier d'emplois qui sont dépendants direct ou indirect de l'entreprise ici à Dilisabco.
So Direktionsassistent Alexandre Leguin. Doch die Krise hat auch diese Fabrik erreicht. Seit kurzem stehen die Maschinen in der Nacht still und im Dezember wird der Schlachthof nur während 7 Tagen in Betrieb sein. Ab Januar drohen dann Entlassungen. Die Aufseherin Christine, die seit 38 Jahren in der Firma arbeitet, ist äußerst beunruhigt.
Il y a beaucoup de couples avec des enfants des gens qui ont investi dans des maisons, des enfants élevés. Si rien n'est fait, on voit la catastrophe. Ça sera dramatique.
Wir haben viele Ehepaare hier, Leute, die ein Haus gekauft haben, die Kinder großziehen müssen. Wenn nichts geschieht, dann kommt es zu einer Katastrophe. Christins Arbeitskollegin, auch sie, wie alle hier, in weißem Kittel, weißen Stiefeln und mit weißem Haarschutz, macht sich große Sorgen.
Quand même, toute la région ici est en péril, quoi. C'est pas que nous, c'est aussi tous les environs.
Die ganze Region ist in Gefahr. Es geht nicht nur um uns. Wenn die Fabrik nicht mehr existiert, dann ist die ganze Region hier tot.
Tout le coin ici sera mort.
Die Firma erzielt einen großen Teil des Umsatzes im Export. Die internationale Nachfrage sinkt wegen der Krise und ab Anfang Januar fallen auch noch die Exportsubventionen der EU weg. Direktor Daniel Sauvage klagt, ohne diesen Zustupf aus Brüssel sei er auf dem hart umkämpften internationalen Markt nicht mehr konkurrenzfähig.
Ben, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de poursuivre cette activité en face les Brésiliens. La politique de l'euro fort en face d'une politique d'un real faible, très agressif, ne nous permet pas aujourd'hui d'être compétitifs. Donc il faut cesser nos exportations sur cette destination, ce qui veut dire chez moi la suppression quasiment de deux tiers des emplois de l'entreprise.
Infolge des starken Euros könne er im Wettbewerb gegen die Brasilianer nicht bestehen. Er verkaufe heute viele Hühner in den Nahen Osten. Wenn er den Export ganz einstellen müsse, dann gingen zwei Drittel der Arbeitsplätze verloren. Es müsse etwas geschehen. Er verstehe die Revolte der Bretonen.
Donc voilà pourquoi cette révolte, au moins ce mouvement d'humeur, on va dire, des Bretons et pourquoi je porte avec fierté ce bonnet rouge sur la tête, c'est que je considère que c'est salutaire qu'une population comme ça refuse absolument de retourner dans un cycle de déclin. Elle veut au contraire continuer de travailler et de se développer.
Es sei gesund, wenn ein Volk sich weigere, in eine Abwärtsspirale einzutreten, wenn es weiter arbeiten und produzieren wolle. Deshalb trage er die rote Mütze, das Sinnbild der Revolte, mit Stolz. Schon im 17. Jahrhundert trug man diese roten Kappen, um gegen Steuererhöhungen des Roi Soleil von Louis XIV zu protestieren. Unterdessen fahren vor der Fabrik neue Lastwagen mit lebenden Hühnern vor. In engen Käfigen sind sie zusammengepfercht und warten apathisch auf ihr Schicksal. Seit 23 Jahren arbeitet Olivier als Lastwagenfahrer für die Firma. Sie sei in einem Top-Zustand, betont er, sogar die Lastwagen seien hochmodern. Doch wie alle Bretonen hat auch Olivier genug von immer mehr Entlassungen, von immer höheren Steuern.
Si en Bretagne, tout va mal, tout. Donc maintenant, il est temps que ça réagisse un peu en haut.
Alles geht schlecht in der Bretagne. Es ist Zeit, dass die da oben reagieren. Die von der intensiven Landwirtschaft lebende Region leidet unter der Krise besonders. Betriebe der Fisch- und Fleischproduktion entlassen Leute, Schweine werden in Schlachthöfe nach Deutschland transportiert, wo Angestellte aus Osteuropa zu Dumpinglöhnen arbeiten. Doch der Zorn der Bretonen richtet sich nicht nur gegen Brüssel, nicht nur gegen die Globalisierung. Auch Präsident François Hollande, der führungsschwache Kapitän ohne Autorität, der immer neue Steuern verlangt, bekommt sein Fett ab.
Mais non, bien sûr, il n'est pas à la hauteur. Sinon, il aurait dit quelque chose pour maintenant. On dirait qu'il en a rien à foutre des Bretons.
Er ist überfordert. Es sieht ganz so aus, als kümmere er sich einen Dreck um die Bretonen. Viele werfen hier dem Präsidenten vor, dass er bisher zur Krise in der Bretagne schwieg, dass er die Schwerverkehrsabgabe, die die Randregion besonders trifft, nicht definitiv aufheben will. Dabei hatte Hollande bei seiner Wahl zum Präsidenten in der Bretagne überdurchschnittlich viele Stimmen geholt. Kein Wunder, ist Hollande unterdessen der unpopulärste Präsident der 5. Republik, wenn er nicht einmal mehr auf die Sympathien der Bretonen zählen kann.
Die Reportage von Rudi Meda. Es ist 18 Uhr und fast 29 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und hier geht es weiter mit familienfreundlichen Steuerabzügen und literarischer Vergangenheitsbewältigung. Die Familieninitiative will, dass alle Eltern Betreuungsabzüge machen dürfen, auch jene, die zu Hause selber zu ihren Kindern schauen. Das sei systemwidrig, sagen die Gegnerinnen und Gegner. Abzüge könne man nur machen für tatsächlich entstandene Kosten, etwa für die Bezahlung der Krippen. Drei Kantone kennen allerdings bereits jetzt Eigenbetreuungsabzüge, das Wallis, Luzern und Zug. Was hält man dort von der Familieninitiative? Max Ackermann hat sich in Zug umgehört.
Am Wochenende ist Rabenlichtli-Umzug. Team Fiona und ein gutes Dutzend weitere Kinder sind fleißig am Vorbereiten.
Rebenschnitzen. So, innen mit Drillen und Pusen.
Es geht gut und ich bin gleich fertig.
Silvan ist halt schon 8. Die Kleineren tun sich schwerer. Sie sind froh um die Hilfe der Mutter.
Oh nein, willst du mal alleine?
Nein.
Miranda Cioffi ist mit Sohn Mattia ins Kirchgemeindezentrum von Zug gekommen. Baby Dario ist für ein paar Stunden beim Grosi. Ansonsten kümmert sich die 34-jährige gelernte Ernährungsberaterin vollzeitlich um beide Kinder. Dass die Familieninitiative dafür Steuerabzüge vorsieht, findet Miranda Cioffi sympathisch.
Also auf den ersten Blick denke ich, muss ich ja schon fast dafür stimmen, weil ich nicht arbeite.
Ähnlich tönt es bei den anderen anwesenden Frauen, etwa bei Susi Wirth und Magdalena Schorn.
Tendenziell ist bin ich dafür, dass man das so macht. Ich bin halt zuhause, betreue meine Tochter zuhause.
Ich finde das eine gute Sache, dass man Kinder zu Hause erzieht, wenn man kann. Und dass die dann einfach einen Anreiz haben.
In die erste Begeisterung mischten sich in den letzten Tagen aber auch Zweifel. Pro Familia, der Dachverband aller Familienorganisationen, empfiehlt ein Nein zur Familieninitiative. Ebenso die CVP, die sich doch als Familienpartei versteht. Selbst die als konservativ geltende Kantonalsektion Zug hat die Ablehnung gerade erst bestätigt. Pfarrerin Barbara Baumann kann das verstehen, denn die Initiative sei zweischneidig.
Auf der einen Seite finde ich, dass Eltern, die sagen wir, 2, 3, 4 Kinder aufziehen, dass sie lebenstüchtige Leute werden. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die honoriert werden sollte. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht ganz glücklich mit der Initiative, weil man dann so wieder davon ausgeht, man kann so wählen, ob man das Kind selber betreuen oder nicht. Und vergisst, dass es Familien gibt, die schlichtweg einfach darauf angewiesen sind, dass beide gehen verdienen.
Diese Familien müsste man besser unterstützen. Einverdienerfamilien dagegen seien in der Regel finanziell gut gestellt, sagt auch Magdalena Schorn. Sie zum Beispiel könne sich ganztags um ihre Tochter kümmern, weil ihr Mann als Arzt genug verdiene.
Ich darf daheim bleiben und das ist ein grosses Privileg, das ich auch habe. Ich denke, schlussendlich weiss wirklich, müssen wir schauen, dass es sozial gerecht ist.
Aber das sei die Familieninitiative eben gerade nicht, wirft Marcel Wehrle ein, der einzige Vater im Rabenlichtli-Schnitzkurs.
Persönlich bin ich mir einiges lange irgendwo durch mit den Abzügen.
Denn ein Abzug für die einen bedeutet eine Mehrbelastung für die anderen.
Ich meine, wenn man weniger zahlt, muss irgendwo andere Geldquellen geben, weil tatsächlich ist die Statusgabe wachsend in allen Bereichen, oder?
Das weiss kaum jemand besser als Peter Häcklin. Der Zuger CVP-Regierungsrat ist Präsident der Eidgenössischen Finanzdirektorenkonferenz. Die Familieninitiative käme die Kantone teuer zu stehen.
Wenn die Initiative auf Ebene Kanton und Gemeinden so umgesetzt wird, dass die Eigenbetreuungsabzüge gleich hoch angesetzt werden wie die heutigen Fremdkostenabzüge, dann wären die Steuerausfälle so rund 1 Milliarde Franken für Kanton und Gemeinden.
Der Kanton Zürich etwa rechnet mit Ausfällen von 250 Millionen Franken, Bern mit 60, Schaffhausen mit 12 Millionen. Auf Bundesebene kämen nochmals 400 Millionen Franken dazu. Ausgerechnet der Kanton Zug allerdings wäre kaum betroffen. Zusammen mit dem Wallis und dem Kanton Luzern gehört Zug zu jenen drei Kantonen, die bereits jetzt einen Selbstbetreuungsabzug gewähren. 6'000 Franken sind es in Zug für alle Familien mit schulpflichtigen Kindern. Zug hat also bereits umgesetzt, was die SVP-Familieninitiative für alle Kantone verlangt.
Die Erfahrungen sind positiv, es gibt keine nachteiligen Erfahrungen,
findet SVP-Regierungsrat Heinz Tenler.
Das ist finanziell verkraftbar und ich glaube, die Zufriedenheit ist nicht nur eine mittlere, sondern eine grosse Zufriedenheit im Kanton Zug, dass man diese Gleichbehandlung und Gleichstellung nun kennt und hat.
Durchgesetzt hat die Regelung die bürgerliche Mehrheit im Zuge Parlament. Die Regierung wollte eigentlich nichts vom Eigenbetreuungsabzug wissen. Neben finanzpolitischen führten die meisten Regierungsräte auch steuersystemische Gegenargumente ins Feld. Logisch seien doch nur Abzüge auf tatsächlich entstandenen Kosten, also auf Krippenbeiträgen oder auf Ausgaben für Tagesmütter. Wer die Kinder zu Hause selber betreue, habe diese Kosten aber nicht. Steuerabzüge würden so zu Subventionen für ein bestimmtes Familienmodell, argumentiert Finanzdirektor Häcklin, und das sei nicht richtig.
Ein Familienbild über die Steuerpolitik anzuvisieren, finde ich systematisch falsch.
Teuer sind Kinder allerdings, in jedem Fall, da sind sich die Mütter und der Vater im Kirchgemeindezentrum in Zug einig. Dort hat sich inzwischen eine rege Diskussion über die Familieninitiative entwickelt.
Ausgleichende Gerechtigkeit.
Wie sie am 24. November abstimmen, wissen die meisten Teilnehmerinnen allerdings noch nicht.
Sehr wahrscheinlich muss ich mich so noch ein bisschen mehr mit der ganzen Abstimmung noch mal mehr befassen.
Ja. Zwei Wochen Zeit bleiben ja noch. Zuerst kommt jetzt mal der Rabenlichtli-Umzug mit den selbstgeschnitzten Laternchen.
Jütze in Salzwasser einlegen auf den Russen oder in den Kühlschrank. Dann hebt sie schön bis dann. Wieder schauen die, die auf dem Heimweg sind.
Max Ackermann war für uns in Zug. Lesen für Millionen Türkinnen und Türken ist es die pure Leidenschaft. Fast jede türkische Großstadt hat deshalb eine eigene Buchmesse. Die größte ist jene in Istanbul, wo sich diese Woche hunderte Verlage, tausende Titel und hunderttausende Besucher begegnen. Die Zukunft in der Vergangenheit lautet das Motto der Veranstaltung und trifft damit voll den Nerv des Publikums. Denn die Aufarbeitung der jüngeren Geschichte hat nach langen Jahren der Verdrängung Konjunktur. Susanne Gützten.
Gedränge am Stand von İleri Yayınları, einem linksnationalistischen Verlagshaus. Verlagsmitarbeiter Ali Özsoy weist auf einen Stapel von Büchern, deren Titelbild einen Demonstranten mit Theatermaske und türkischer Fahne zeigt.
Dies ist unser meistverkauftes Buch. Es erzählt vom Widerstand im Gezi Park. Wir haben es noch im Sommer herausgebracht mit vielen bis dahin unveröffentlichten Fotos von den Protesten. Wir Plünderer, wie der Ministerpräsident uns Demonstranten ja genannt hat, wir erzählen darin in unseren eigenen Worten von dem Widerstand.
Fast jeder Verlag, der etwas auf sich hält, hat in diesem Herbst ein Buch über die Proteste im Gezi-Park im Sortiment. Am Büchertisch des Boyut-Verlages, eines der führenden Verlagshäuser der Türkei, blättert die Architektin Özcan Hanım in einem Bildband über die Demonstrationen. Ich war ja selbst dabei im Gezi-Park, habe mich an einigen Demos beteiligt, deshalb interessiert mich das. So wie die Architektin sind viele Türken durch die Gezi-Bewegung politisiert worden. Es war ein politisches Erwachen nach Jahrzehnten des Dornröschenschlafs, den der Militärputsch von 1980 durch die erzwungene Entpolitisierung der türkischen Gesellschaft eingeleitet hatte, und aus dem die EU-Reformen der letzten Jahre sie nun erlöst haben. Meinungsfreiheit und andere Bürgerrechte haben einen demokratischen Wandel ermöglicht, hinter dem nun ausgerechnet die Regierung zurückbleibt, die sie gewährt hat. Der kritische Blick auf die eigene Vergangenheit gehört zu diesem Wandel, sagt der Erfolgsschriftsteller Ahmet Ümit, der in seinen Romanen immer wieder heiße Eisen der türkischen Geschichte anpackt.
Bizim tabii bunu bu gerçekle yüzleşmemiz lazım. Bu gerçek nedir? Ne olmuştur? Bununla yüzleşmemiz lazım.
Wir müssen uns der Wirklichkeit stellen. Wir müssen verstehen, was damals geschehen ist. Wir müssen dem ins Auge sehen. Wir müssen also davon erzählen. Und zwar nicht nur wir Schriftsteller. Das kann die Kunst nicht alleine schaffen. Vor allem die Zivilgesellschaft, die Vereine und Verbände und alle politischen Parteien müssen das tun. Das gehört zur Demokratisierung der Türkei und zu ihrer Wandlung zur multikulturellen Gesellschaft.
Das Leserinteresse an der türkischen Vergangenheit erschöpft sich deshalb auch nicht im Rückblick auf den Sommer. Topseller beim Boyut Verlag ist ein Buch namens Eklipse der Vernunft. Es ist eines der derzeit meistverkauften Bücher der Türkei, sagt Verlagssprecher Sinan Ebem.
Dieses Buch handelt vom Militärputsch von 1980 und den Ereignissen davor, den Straßenkämpfen zwischen Kommunisten und Nationalisten, dem blutigen 1. Mai und so weiter. Es enthält viele Fotos, die wegen der Pressezensur damals nicht veröffentlicht werden konnten. Der Autor hat diese Fotos aus den Archiven geholt und nun haben sie nach über 30 Jahren endlich ihr Publikum erreicht.
Das Publikum greift zu. Das Buch ist jetzt in der zweiten Auflage, sagt Ebem. Die erste Auflage von 10.000 Stück war innerhalb der ersten Woche ausverkauft. Die Nachfrage nach solchen Büchern ist groß, sagt Messesprecherin Cemran Öder. Das Interesse an Geschichte, insbesondere an der jüngeren und jüngsten Geschichte des Landes, ist bei türkischen Lesern in letzter Zeit stark gewachsen. Diese Themen sind auf dem Büchermarkt in den Vordergrund gerückt. Deshalb haben wir in diesem Jahr Geschichte als Schwerpunkt der Istanbuler Buchmesse gewählt. Und die Messe wirft einen durchaus kritischen Blick auf die türkische Vergangenheit. Auch die Massaker an den Armeniern in Anatolien vor 100 Jahren sind kein Tabu mehr. Ein Buch mit dem Titel 1915, der Völkermord an den Armeniern, schaffte es schon im vergangenen Jahr auf die türkischen Bestsellerlisten. Werke zu dem Thema finden sich auch in diesem Jahr auf den Verlagstischen. Ebenso armenische Literatur und persönliche Erinnerungen von Nachkommen der Opfer. Der türkisch-armenische Aras Verlag publiziert viel dazu und erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, sagt Verlagsmitarbeiterin Nivatasci. Unser Leserkreis weitet sich aus. Es gibt auf jeden Fall ein wachsendes Interesse daran, was damals geschehen ist, was darüber geschrieben wird. Die Leute beginnen sich eindeutig mehr damit zu beschäftigen.
Das war ein Bericht von Susan Güsten aus Istanbul. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikwelle.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.